Ein herzliches Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung für München bei Radio Horeb, sagt Ihnen Martina Kick. Schön, dass Sie heute Mittag mit dabei sind. Die Geburt eines Kindes ist für alle Eltern ein unbeschreibliches Ereignis. Voller Glück und Hoffnung entstehen neue Familien. Große Zukunftspläne für das Kind werden geschmiedet. Alles soll einfach gut und perfekt verlaufen, sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Doch oft wird diesen Plänen erst einmal ein Strich durch die Rechnung gemacht, etwa wenn nach der Geburt der Kinderarzt die Diagnose Down-Syndrom stellt oder die Eltern merken nach einiger Zeit, dass ihr Kind verhaltensauffällig ist. Es reagiert zum Beispiel kaum auf Ansprache oder bewegt sich nur sehr mühsam. Dann braucht das Baby oder das Kind professionelle Hilfe durch Frühförderung. Frühförderung ist eigentlich ein positives Anliegen. Aber trotzdem ist es zunächst einmal für viele Eltern schwer zu akzeptieren, dass gerade ihr Kind einer speziellen Förderung bedarf. Oft fühlen sich die Eltern bei Auffälligkeiten an ihrem Kind als Versager und haben Angst vor dem weiteren Weg, den ihr Kind bei einer Frühförderung einschlägt. Diese Angst möchten die Frühförderstellen der katholischen Jugendfürsorge den betroffenen Eltern nehmen und bieten tatkräftige Unterstützung für die Kinder an. Mit einer möglichst breiten Palette an Frühförderangeboten sollen auch den Kindern im Erzbistum München und Freising verschiedene Wege in die Zukunft aufgezeigt werden. Am nächsten Sonntag, am 1. Advent, ist wieder Jugendopfersonntag. In der Erzdiözese München und Freising gehen die Spenden dieses Mal an die Frühförderstellen des Einrichtungsverbunds Steinhöring. Und dies ist Anlass für uns, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die wertvolle Arbeit der katholischen Jugendfürsorge im Bereich der Frühförderung einmal genau vorzustellen. Im Erzbistum München und Freising gibt es insgesamt 6 Frühförderstellen von der katholischen Jugendfürsorge. Eine davon befindet sich in Ebersberg und ist dort für den gesamten Landkreis zuständig. Hans Bichler leitet diese Einrichtung und ich freue mich, ihn heute hier bei mir im Münchner Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen und grüß Gott, Herr Bichler.
Ja, ebenfalls. Grüß Gott, Frau Kick.
Herr Bichler, Sie sind ein sogenannter alter Hase der katholischen Jugendfürsorge, denn Sie sind schon jahrzehntelang mit dabei. Von Beruf sind Sie Ergotherapeut und bereits seit 26 Jahren in der Frühförderstelle in Ebersberg im Einsatz. Sie leiten diese Einrichtung auch seit 20 Jahren und sie gehört zum Einrichtungsverbund Steinhöring der katholischen Jugendfürsorge in der Erzdiözese München und Freising. Allein in Ihrer Einrichtung, Herr Bichler, in Ebersberg werden zurzeit etwa 100 Kinder betreut. Helfen und heilen. Die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München, so lautet heute unser Thema hier in der Talksendung bei Radio Horeb. Herr Bichler, die katholische Jugendfürsorge setzt sich für junge Menschen ein. Über 100 Jahre ist sie hier im Erzbistum nun schon vertreten. Wofür setzt sich die katholische Jugendfürsorge denn genau ein? Was ist Ihr Anliegen?
Die katholische Jugendfürsorge ist ein Fachverband, ein Wohlfahrtsverband und organisiert auch unter dem Dachverband der Caritas, der Fürsorge betreibt für junge Menschen, für behinderte Menschen, auch in der Gesundheitsfürsorge tätig ist, im ganzen diözesanen Bereich. Er betreibt viele Einrichtungen von Fachkliniken über heilpädagogische Tagesstätten, über Wohneinrichtungen, über flexible Hilfen für junge Menschen. Also ein ganz breit gefächertes Angebot und auch eben die Frühförderstellen. Hier sind, denke ich mal, die jüngsten Betreuten anzutreffen.
Ja, und die Frühförderung ist eben ein Aufgabenfeld der katholischen Jugendfürsorge. Seit über 30 Jahren gibt es sie inzwischen schon hier bei uns in Bayern. Was war damals denn ausschlaggebend, Babys und Kinder in ihrer Entwicklung aufmerksamer zu begleiten?
Nun, es ist so, dass man festgestellt hat, dass es gab damals auch schon Sonderschulen, heute heißen die Förderschulen, Förderzentren. In diese Sonderschulen für behinderte Kinder gingen die Kinder halt erst ab Schulalter. Und es war dann doch die Idee, und es kam auch die Sozialpädiatrie auf, Dr. Hellbrücke hier in München im Kinderzentrum, dass man gesagt hat, nein, es muss doch noch viel früher eigentlich eine Hilfe angeboten werden für Kinder, die Entwicklungsprobleme und Behinderungen haben und nicht erst im Schulalter oder Vorschulalter. Und wir müssen diese Kinder aufsuchen, wir müssen diese Kinder erkennen. Ich denke, in dieser Zeit sind auch die Vorsorgeuntersuchungen entstanden bei den Kinderärzten. Und um einfach frühe Hilfe ist gute Hilfe, einfach hier frühmöglichst anzusetzen und auch den Kindern und den Familien natürlich hier weiterzuhelfen.
Herr Bichler, wer wird denn nun genau früh gefördert? Was bedeutet Frühförderung genau?
Ja, Frühförderung besteht aus verschiedenen Modulen, da gehe ich dann noch gleich mal drauf ein, aber grundsätzlich kann man einfach sagen, alle Eltern, die wo einfach irgendwo in der Entwicklung ihres Kindes was auffällig ist, sei es in der Bewegung, sei es sprachlich, im Verhalten und sie entweder das selber bemerken oder von einem Arzt oder auch von Erzieherinnen im Kindergarten, in der Kinderkrippe darauf aufmerksam gemacht werden, können sich an uns wenden und bekommen dann erstmal ein Beratungsgespräch ohne große weitere Verpflichtungen, Formalitäten, wo man dann erstmal abklärt, ist der Verdacht auf eine Entwicklungsstörung da und soll man dann nochmal weiter forschen, soll man nochmal Diagnostik machen, einige Termine und schauen, wo gibt es wirklich Entwicklungsdefizite. Und nach dieser Diagnostik wird mit den Eltern und mit dem Arzt, der diese verordnet, nochmal besprochen. Gibt es Fördermöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten? Und wenn ja, bieten wir die dann auch an.
Frühförderung, die wendet sich also an alle Kinder im Vorschulalter, oder?
Also von, sage ich jetzt mal, Geburt bis zur maximalen Einschulung ist es auch gesetzlich festgelegt. Also mit Einschulung endet auf jeden Fall eine Frühfördermaßnahme. Mhm.
Gibt es denn inzwischen ein flächendeckendes Angebot der Frühförderung? Oder gibt es auch Kinder, die Frühförderung nötig hätten, sie aber aus Mangel an Angeboten nicht bekommen können?
Also normalerweise in Bayern gibt es auf jeden Fall ein flächendeckendes Angebot an Frühförderstellen. Es sind mittlerweile über 100, also ca. 120 Frühförderstellen in ganz Bayern, mit auch noch zum Teil Außenstellen. Und von daher müsste eigentlich die Frühförderung für alle erreichbar sein, für alle Familien. Hinzu kommt ja auch noch, dass wir auch ein mobiles Angebot haben und auch Familien aufsuchen können. Also von daher, denke ich mal, ist in Bayern wirklich ein gut ausgebautes Frühfördersystem vorhanden.
Wie stehen denn nun generell die Chancen für ein betroffenes Kind, das mit Hilfe von Frühförderung die körperliche oder seelische Entwicklung einen günstigen Verlauf nimmt? Gibt es da Erfahrungswerte?
Es ist natürlich jetzt eine ganz große Bandbreite, die hier bei den Kindern vorherrscht. Das kann jetzt von einer leichteren Entwicklungsstörung bis hin zu schwerer, wirklich mehrfacher Behinderung reichen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass im Rahmen der Möglichkeiten wirklich Kinder in der Regel, wenn sie früh genug kommen und auch längere Zeit bei uns waren, dass das immer einen positiven Verlauf nimmt, wenn auch die Zusammenarbeit mit dem Umfeld, sprich der Familie oder eben auch der Kindertageseinrichtung, in der das Kind dann später geht, gut klappt, dann haben wir eigentlich, ja, es gibt viele Kinder, wo man sich vielleicht vor 2 Jahre vor der Schule nicht vorstellen kann, dass die eine Regelschule besuchen und aber dann nach diesen 2 Jahren und mit Hilfe von Förderung das durchaus schaffen.
Im Erzbistum München und Freising gibt es den Einrichtungsverbund Steinhöring mit 3 Frühförderstellen. Wo sind sie denn zu finden und wie viele Kinder werden dort zurzeit betreut?
Genau, die 3 Frühförderstellen befinden sich in Erding, in Dorfen, das ist auch im Landkreis Erding, und in Ebersberg. Und insgesamt zusammen sind gut 300 Kinder momentan in Betreuung. Dazu kommen dann auch noch einige Kinder, die in der Diagnostik noch sind, also die noch nicht fest in der Förderung sind, aber wo eben gerade die Diagnostik läuft.
Mhm. Sind die Angebote in den Einrichtungen denn unterschiedlich? Ergänzen sie sich oder gibt es in jeder Einrichtung das komplette Angebot der Frühförderung?
Also seit dem Rahmenvertrag Frühförderung, den es seit 2006 gibt, wer eine interdisziplinäre Frühförderstelle sein will, muss das volle Angebot anbieten und muss das auch vorhalten. Und das heißt wirklich aus allen Fachbereichen Personal haben, sei es selbst angestellt oder auf Honorarbasis. Aber das Angebot ist auch als Qualität so verankert in dem Rahmenvertrag, dass man das vorhalten muss. Und auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachrichtungen muss gewährleistet sein.
Nun ist ja die Frühförderung auch mit Kosten verbunden. Übernehmen die Krankenkassen die Kosten vollständig?
Kostenträger bei der Frühförderung, das steht jetzt auf zwei Säulen hauptsächlich. Das ist zum einen eben, sind es die Krankenkassen, die für diese medizinischen Therapien wie Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie zuständig sind. Auf der anderen Seite für die heilpädagogischen und psychologischen Maßnahmen ist der Bezirk Oberbayern inzwischen zuständig. Früher waren es die Kommunen. Und also hier gibt es halt Verträge und es gibt feste Vereinbarungen über die Anzahl und über die Kostenhöhe pro Einheit, pro Behandlungseinheit. Das ist im Rahmenvertrag festgelegt auch und ist jetzt, sagen wir mal, ein Gerüst, das durchaus tragbar ist oder trägt, allerdings im Endeffekt für die Arbeit, die wir leisten, nicht kostendeckend.
Mhm. Und das ist auch das Problem. Das ist defizitär schon ganz langer Zeit, die Frühförderung. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zuvor wollte ich nochmal ansprechen, Sie selber, Herr Bichler, Sie leiten ja eine der Frühförderstellen der KJF im Erzbistum München und Freising, nämlich im Landkreis Ebersberg. Und Sie arbeiten dort interdisziplinär. Sie haben das vorhin schon erwähnt, als ich Sie nach dem Angebot des Einrichtungsverbunds gefragt habe. Mhm. Aber was bedeutet das denn genau, interdisziplinär zu arbeiten bei Ihnen in Ebersberg?
Das heißt zum einen eben, wie ich schon genannt habe, dass eben verschiedene Fachrichtungen vorgehalten werden müssen und in einem Team an der Frühförderstelle zusammenarbeiten. Das sind also auf jeden Fall ein psychologischer Anteil, pädagogisch, heilpädagogisch, sonderpädagogisch oder sozialpädagogischer Anteil und eben die Ergotherapie, die Logopädie, Sprachtherapie, Physiotherapie. Und das ist jetzt nicht nur in einem Haus, sondern wir arbeiten wirklich eben im Team zusammen und das heißt, dass auch Kinder mit ihren Bedürfnissen alle die Therapien aus einer Hand bekommen, sprich eben von der Frühförderstelle, die sie benötigen. Und die Frühförderung bietet eine Komplexleistung an, so heißt es auch nach dem Rahmenvertrag. Und das heißt eben, es sind immer pädagogische und medizinische Anteile in der Therapie. Und das Team arbeitet eben bei jedem Kind, die jeweiligen Fachkräfte zusammen tauschen sich aus, machen auch gemeinsame Gespräche mit den Eltern und es werden auch Fallbesprechungen untereinander, es wird wieder abgestimmt, es gibt wieder eine Veränderung, es wird Diagnostik im Verlauf gemacht, es wird geschaut, braucht das Kind noch diese Maßnahme, können wir es verändern, wäre vielleicht auch eine Gruppentherapie sinnvoll. Also es wird ständig eigentlich geschaut, wo steht Kind und Familie und wo sind jetzt die Bedürfnisse, was hat sich verändert.
Wie viele Mitarbeiter sind denn bei Ihnen beschäftigt und vor allen Dingen, welche verschiedenen Ausbildungen bringen die Mitarbeiter denn auch mit?
Also bei uns sind wir jetzt 10 Kolleginnen und Kollegen und wie ich schon genannt habe, also ich habe jetzt konkret an meiner Stelle, ich selber bin ja Ergotherapeut, habe noch eine Kollegin, die Ergotherapeutin ist, eine Sprachtherapeutin, Sprachheilpädagogin ist das, eine Sozialpädagogin, die auch Musiktherapeutin noch ist, einen Heilpädagogen, der Montessori-Therapeut ist, eine weitere Heilpädagogin, die auch eine spezielle Ausbildung noch zusätzlich hat, und eine Physiotherapeutin. Und da braucht man auch jemanden, der eine spezielle Ausbildung für Kleinkinder und Säuglinge hat, also die Bova-Therapie zum Beispiel. Und das sind jetzt alle, die ich so, die bei uns arbeiten, plus eine Verwaltungskraft, weil inzwischen die Verwaltung und Bürokratie eigentlich doch auch sehr zugenommen hat, sage ich jetzt mal.
Sie selbst sind vom Beruf Ergotherapeut. Was macht man denn als Ergotherapeut genau? Wie können Sie den Kindern helfen?
Ergotherapie ist ein, ich sage jetzt mal den offiziellen Begriff, nicht ärztlicher medizinischer Heilberuf, so wie auch Logopädie und Physiotherapie. Bei uns Ergotherapeuten liegt der Schwerpunkt jetzt mehr auf der Alltagsbewältigung, auf der Handlungsfähigkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Erwachsenen arbeiten würde. Bei Kindern geht es sehr stark viel um kognitive Entwicklung, um Wahrnehmungsförderung, um Feinmotorik, zum Beispiel auch im Umgang mit Stift, wenn es in Richtung Schule geht. Also alle diese Dinge, ja. Auch Konzentration, Arbeitshaltung. Aber der Ansatz ist ein sehr ganzheitlicher im Endeffekt.
Viele Eltern, die haben ja erstmal ein distanziertes Verhältnis zur Frühförderung. Oft haben sie auch Angst. Wie kommt das überhaupt? Wieso haben die Eltern Angst? Sie tun doch eigentlich nur Gutes.
Ja, natürlich. Aber ich denke, da ist einfach so eine Schwellenangst da. Wenn man sich jetzt in die Lage versetzt von Eltern, denen in der Regel ist es wirklich so, häufig wird was gesagt von jemand anderem. Also ob das jetzt der Arzt ist, dem bei so einer U-Vorsorge was auffällt, oder eine Erzieherin im Kindergarten. Das sind so die meisten, die jetzt eigentlich Eltern darauf hinweisen, dass bei ihrem Kind vielleicht in der Entwicklung was nicht stimmen könnte und sie doch bitte sich mal an unsere Stelle wenden sollen, dann denke ich, ist schon erstmal so, oh, eine Beklemmung da, da stimmt was nicht mit meinem Kind und ich muss jetzt dahin. Und sicher, das ist jetzt keine freudige Geschichte, wo man jetzt hingehen will unbedingt. Die meisten sind aber bereit, dass sie dann mal zu uns kommen, und wenn dann so mal der telefonische Kontakt hergestellt ist, geht schon mal ganz gut. Und in dem ersten Gespräch, das ist begutachtende Gespräch, wo man wirklich nur dann zum Schluss ein Formular ausfüllen muss, wo gar nicht drinsteht, um was ging es, sondern man war nur hier und hat also ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen. Da ist das Kind allerdings in der Regel auch dabei, dass man es halt auch schon mal gesehen hat und weiß, um was es geht. Da wird also, sage ich mal, jetzt in 90% der Fälle das Eis gebrochen, weil die dann sehen, die Einrichtung, die sehr einladend gestaltet ist, und auch der Umgang jetzt mit Kind und mit Eltern doch sehr fürsorglich ist, denke ich mal.
Was meinen Sie denn, Herr Bichler, warum die Frühförderung so schwer vermittelbar ist?
Ja, es ist eben ein sehr defizitorientiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist ja nichts, wo man sagt, juhu, ne? Jetzt mein Kind macht tolle Fortschritte, das ist hochbegabt oder sowas, sondern da ist ein Defizit da, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu vermitteln, dass man da jetzt vielleicht was machen muss. Oder es entstehen ganz, ganz schnell, denke ich, bei Eltern Schuldgefühle auch. Ja? Wobei wirklich man die in der Regel zerstreuen kann, aber gerade bei Müttern ist es wirklich sehr häufig so, dass die dann sich selber sagen, ja, warum ist das so, was habe ich da für einen Anteil dran? Ja? Mhm. Und ist auch unsere Aufgabe, solche Haltung dann ein Stück weit zu entlasten, weil in den seltensten Fällen ist da wirklich eine Schuld vorhanden. Mhm.
Auf welchem Wege kommen die Eltern und Kinder denn zu Ihnen?
Ja, wie ich schon genannt habe, eben viel durch, man kann es ein bisschen splitten, ja. Also die kleinen Kinder bis 3, da kommt überwiegend, kommen sie über die Ärzte zu uns, die wo die Kinder halt aufgefallen sind bei den U-Vorsorgen. Mhm. Und die größeren Kinder, da ist es dann häufig schon so, dass die erst eben auffallen, weil sie sich in einem neuen sozialen Umfeld, sprich Kindergarten, bewegen und da bestimmte Dinge im Vergleich mit Gleichaltrigen halt erst auffallen, und dann eben die Erzieherin sagt, ja, lassen Sie sich doch mal einen Termin bei der Frühförderung geben. Ja. Mhm.
Wie stellt man denn fest, ob ein Kind überhaupt Frühförderung braucht? Auf was für Alarmsignale muss man denn achten?
Ja, da gibt es, denke ich mal, je nach Alter natürlich auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Also fangen wir mal bei ganz Kleinen an, da drückt sich das ja immer in der Motorik aus, bei einem Baby so im ersten Lebensjahr. Das Baby dreht sich nicht, es fängt nicht an zu robben, es kommt einfach von der Bewegungsentwicklung nicht so richtig vorwärts, es ist eher ein bisschen teilnahmslos. Also hier ist eine starke Verzögerung da, das kann mal ein Hinweis sein. Oder man hat den Eindruck, es hört nicht richtig oder sieht nicht richtig. Ja. Bei größeren Kindern, die zeigen vielleicht kein altersgemäßes Spielverhalten, so ganz einfache Spiele nur. Oder sie sind sehr unruhig, sie können nicht lang bei einer Sache bleiben. Sobald das Kind zu sprechen begonnen hat, also bei einem Dreijährigen, wenn der zum Beispiel noch kaum spricht, geschweige denn keine Sätze spricht, ist allerdings allerhöchste Alarmstufe, dass man da mal nachschaut, warum und wieso. Mhm. Ja. Und eben undeutliche Aussprache, kann also irgendwelche Sprachprobleme, soziale Probleme, Umgang mit anderen Kindern. Ja, entweder sehr scheu zurückgezogen zu sein, sich gar nicht an andere hintrauen, sich mit anderen spielen trauen, oder ein bisschen zu überforsch, grob sein einfach, auch zum Teil mit aggressivem Verhalten. Bei den Vorschulkindern können die adäquat schon mit dem Stift umgehen, können sie mit der Schere umgehen, ja. solche Dinge.
Mhm. Und Ihr Angebot will familiennah sein, da legen Sie besonderen Wert drauf. Was heißt das denn genau, wenn man familiennah sein will?
Also die Familiennähe drückt sich zum einen mal darin aus, dass wir, denke ich, räumlich erreichbar sind. Ja? Also wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt ein flächendeckendes Frühfördersystem in Bayern. Also für die meisten sind wir einfach gut erreichbar, beziehungsweise wir kommen ja auch nach Hause oder auch mal in den Kindergarten. Also wir haben auch dieses mobile Angebot. Also das ist schon mal eine Nähe für die Familien, eine Entlastung, denke ich mal. Und zum anderen, dass wir wirklich die ganze Familie soweit notwendig und möglich auch einbeziehen. Also auf jeden Fall natürlich die Eltern und die engen Bezugspersonen, auch die Geschwister teilweise, dass die auch mal dabei sind und dass wirklich so die ganze Familie in diesem Förderprozess mitarbeiten kann und sich vor allem auch begleitet fühlt, denke ich mal. Ja.
Ich sage bisher erstmal vielen Dank. In unserer Talksendung aus München heißt es heute Helfen und Heilen, die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München. Am kommenden Sonntag, am 1. Advent, ist Jugendopfersonntag und die Kirchenkollekte im Erzbistum München und Freising geht dann an die drei Frühförderstellen im Einrichtungsverbund Steinhöring der katholischen Jugendfürsorge. Und diese Frühförderung, die nehmen wir hier in der Talksendung heute genau in den Blick. Für die Entwicklung von Kindern kann diese Hilfe nämlich ganz entscheidend sein. Welche Möglichkeiten es in der Frühförderung genau gibt, die Entwicklung der Kinder positiv zu unterstützen, darüber sprechen wir gleich und wir hören auch einige Beispiele von Fällen, die in die Frühförderung kommen. Sie haben eingeschaltet zur Talksendung für München hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Martina Kick. Helfen und heilen, die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München, das ist heute unser Thema. Zu Gast bei mir im Studio ist dazu Hans Bichler. Er ist Ergotherapeut und leitet die Frühförderstelle der katholischen Jugendfürsorge im Landkreis Ebersberg. Herr Bichler, welche Möglichkeiten der Frühförderung gibt es denn nun ganz genau, den Kindern im Landkreis Ebersberg zu helfen?
Ja, Frau Kick, da gibt's natürlich verschiedenste und viele. Ich würde jetzt einfach mal eine Möglichkeit rausgreifen. Also wir haben überwiegend, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, also wie die Therapie ausschaut konkret. Also das ist, dass die Kinder ein- bis zweimal, maximal dreimal die Woche zu uns kommen oder wir sie eben besuchen, entweder zu Hause oder in ihrem sonstigen Umfeld in der Kindertagesstätte. Und dort dann die Therapie stattfindet oder eben bei uns. Und es ist überwiegend Einzeltherapie, also das heißt Kind und Therapeut 1:1, oft in Beisein auch noch eines Elternteils. Vor allem bei den ganz Kleinen ist das eigentlich obligatorisch. Und es gibt aber auch noch dann für soziales Lernen Gruppentherapien. Das haben wir inzwischen ein bisschen ausgebaut auch, weil wir festgestellt haben, dass Kinder ab einem bestimmten Alter hier dieses soziale Lernen in Gruppen einfach für sie einfacher ist. Ja? Und sozial ist ja immer in einem, nicht nur zu zweit. Okay, und da könnte ich jetzt einfach mal erzählen, es gibt eben so ein Angebot bei uns, nennt sich Marburger Konzentrationstraining. Das geht schon sehr in den Vorschulbereich. Da wird auch am Tisch gearbeitet. Es geht aber in erster Linie darum, dass Kinder, die jetzt Probleme mit der Konzentration haben, auch viele so Kinder, die eher so unruhig sind, man sagt ja hyperaktiv dann auch dazu, wo man dann schon weiß, naja, das könnte in der Schule problematisch werden, dass die lernen zu lernen. Und zwar eben in einer Gruppe, also nicht einzeln, da klappt es dann oft ganz gut. Aber sobald andere dabei sind, ist natürlich Ablenkbarkeit da, da kann man hier und dort und aufstehen. Und also in so einem längeren Prozess, das geht über einige Gruppenstunden von circa 10-mal, lernen die Kinder halt wirklich, wie kann ich selber lernen, ja? Wie bleibe ich bei mir. Und das wird dann auch beim entsprechenden Verhalten belohnt. Und das ist was, was sich sehr bewährt hat. Wir machen das jetzt seit einigen Jahren. Und was gerade für die Kinder, die eben so kurz vor der Schule stehen, ein ganz tolles Programm ist. Noch was anderes könnte ich herausgreifen. Also was wir auch machen, ist eine videogestützte Interaktionsberatung. Das hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Das heißt eigentlich, dass Spielsequenz aufgenommen wird zwischen Eltern und Kind. Sagen wir jetzt mal häufig an die Mutter und das Kind. Und man nimmt eine Viertelstunde auf und schaut dann mit dem Elternteil dieses Video an und sucht sich da gelungene Momente der Interaktion, also des Zusammenspiels, der Beziehung raus. Das ist sehr wichtig, weil oft, ich habe ja vorher schon von diesen Schuldgefühlen auch gesprochen, wenn ein Kind Probleme hat von klein auf, und wir haben das, sehen das auch sehr oft von Geburt an bei frühgeborenen Kindern zum Beispiel, dann ist da in der Beziehung das auch schwierig. Das Kind reagiert nicht so wie normal. Das war vielleicht auch lange im Krankenhaus und hat da, also es konnte so diese frühe Bindung nicht so richtig wachsen, wie es üblicherweise ist. Und die frühe Bindung ist ja ganz wichtig für die Entwicklung von Kindern, weil sie da so Selbstgefühl, Stärkung erfahren und so eine Ursicherheit. Ja. Und wenn das eben, da kann jetzt auch keiner was dafür, einfach der äußere Umstände gestört worden ist, dann tut man sich manchmal miteinander schwer. Und da kann man eben in solcher Videoaufnahme und in dieser Videotherapie eigentlich ganz schöne Effekte erzielen, dass die Eltern merken, ja, es klappt ja doch was und da kann ich drauf aufbauen. Und da haben wir eine Kollegin, die eben da eine spezielle Ausbildung dafür hat.
Sie haben es jetzt erwähnt, die Förderung und Heilung der Kinder ist eben stark von der Mitarbeit der Eltern auch abhängig, dass die Eltern sich bereit erklären, mit einzusteigen und auch ihre Kinder zu unterstützen. Müssen Sie denn dafür viel Aufklärungsarbeit leisten, dass die Eltern so bereit sind, sich einzubringen?
Also wenn, sage ich mal, das erste Eis gebrochen ist, also oft schon wirklich bei dem ersten Beratungsgespräch und oder eben dann im Verlauf der Diagnostik bei mehreren Terminen und dann nochmal das Diagnostikabschlussgespräch, wo man nochmal erklärt, was hat man gesehen, was würde man empfehlen, dann denke ich, ist bei ganz, ganz vielen Eltern wirklich schon, die sehen dann, dass das ihnen und dem Kind hilft und dann ist das Eis gebrochen, dann geht das auch. Es gibt natürlich auch andere, wo es nicht klappt, wo man nicht den Draht findet, die es vielleicht eher immer noch bedrohlich finden, dass man sagt, das Kind hat was, oder dann meinen, man macht das Kind schlecht, oder es gibt natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, aber ich sage jetzt wirklich, in den meisten Fällen kann man auf eine sehr gute Basis zurückgreifen und kann da drauf aufbauen, und es macht ja auch Sinn, wenn Eltern da ja auch dahinter stehen, ja, und mitarbeiten und dann auch merken, ja, sie und Kind profitieren davon.
Nicht alle Eltern kommen mit ihren Kindern allerdings freiwillig zu Ihnen. Es gibt nämlich auch Zuweisungen durch das Jugendamt. Herr Bichler, wer kommt auf diesem Wege denn zu Ihnen und wieso greift das Jugendamt ein?
Ja, da sind wir bei dem Thema frühe Hilfen, jetzt ganz anders bezogen als wie Frühförderung, sondern es geht um frühe Hilfen präventiv, um Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden und oder entgegenzuwirken. Und ich denke, das sind dann solche Fälle, wo zumindest der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung vorhanden ist und das Jugendamt eben eh schon eingeschaltet wurde, da dann auch feststellt, in der Entwicklung des Kindes sollte man zumindest mal überprüfen, und Familie braucht auch Unterstützung, Anleitung, sollte einfach irgendwo angebunden sein, therapeutisch auch.
Können Sie uns einmal einen Fall schildern, wo Sie einem Kind helfen konnten und die Einweisung über das Jugendamt lief?
Ja, ich komme jetzt an ein Kind erinnern, wobei dann dieses Kind schon gar nicht mehr in der eigentlichen Familie war, sondern da gab es eben ein Junge, 2,5 Jahre alt, der, ja, man nennt es dann in Obhutnahme, also schon aus seiner Familie rausgenommen wurde vom Jugendamt und in eine Bereitschaftspflege kam. Und diese Bereitschaftspflege war in unserem Landkreis. Das heißt also, es ist keine Pflegefamilie für immer, sondern es ist einfach eine Unterbringungsform. Es gibt die Bereitschaftspflege oder das Kind käme ins Heim. Und in dem Fall kam es zu einer Bereitschaftspflegemutter, und die dann zu uns kam mit dem Kind und ja, wir dann eben auch das Kind behandelt haben und dann auch weitervermitteln konnten, vor allem, dass der dann auch in eine andere Einrichtung kam, in eine heilpädagogische danach, nach unserer, weil es war einfach schon viel geschehen, sage ich jetzt mal. Oder das Kind hatte sehr viel erlebt und war entsprechend, hat es auch reagiert. Aber da war dann auch so eine ambulante Maßnahme wie Frühförderung nicht auf Dauer ausreichend, sondern es sollte dann eben so eine teilstationäre Einrichtung sein, wo das Kind untergebracht wurde.
Waren dann da schon starke Behinderungen da?
Da waren starke Behinderungen da, ja. Und sind auch da. Und das sind auch welche, die jetzt vielleicht nicht nur durch die Umstände der Ursprungsfamilie gegeben waren, sondern von Haus aus vielleicht da waren, wo sich das einfach nochmal vermengt hat und hat sich bei diesem Kind in einer ganz, ganz starken Unruhe zum Beispiel auch so mit Weglauftendenzen gezeigt. Also das war einfach, denke ich, schon schwierig. Ja.
Mhm. Kann man auch sagen, dass diesen Kindern einfach grundsätzlich auch viel Liebe fehlt. Das ist bei den Frühgeborenen wahrscheinlich der Fall, die ja erstmal auch in einem Förderkasten oft liegen, die gar nicht so die Nähe der Mutter oder auch der Eltern spüren. Ist es die Liebe, die den Kindern mangelt?
Ja, ich denke ja, dass das die fehlende auch Konstanz vor allem auch ist. Ne? Also vielleicht ist da schon irgendwie jemand da oder die Liebe möchte ich jetzt gar nicht mehr absprechen. Aber ich denke, wenn jemand selber vielleicht in seiner Kindheit auch nicht viel Liebe erfahren hat, kann er auch wenig geben. Mhm. Ja? Und das ist oft so ein bisschen Weitergeben oder Kreislauf von dem Ganzen. Und das Bemühen ist sicher oft da, aber dann das umzusetzen ist manchmal dann doch für Eltern, die selber große Probleme in der Regel haben, ob das jetzt Alkoholprobleme oder mit Drogen oder sonstig oder psychische Erkrankungen oder sowas ist, das einfach halt nicht leistbar teilweise.
Mhm. Darum ist es auch wichtig, dass die Eltern mitkommen. Dann kann man vielleicht den Eltern auch zusätzlich noch helfen oder ihnen Angebote unterbreiten, oder?
Ja, genau. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, die Frühförderung ist ja sehr kindzentriert. Also es wird ja das Kind präsentiert und das kommt und das hat was. Aber in vielen Fällen ist es halt doch so, dass auch im Umfeld, in der Familie auch noch weitere Probleme sind. Und man nennt es ja so schön Multiproblemfamilien. Und diese Kinder natürlich in ihrer Entwicklung Auffälligkeiten zeigen. Und aber einfach noch mehr dahinter steckt. Und unsere Aufgabe dann schon auch ist, hier in der Familie, ja, zumindest Bereitschaft und Angebote zu vermitteln in andere Hilfen auch. Mhm. Ja, das ist, denke ich mal, auch noch ein Aspekt an der Frühförderung, der ganz wichtig ist. Wir sind oft die Ersten, die überhaupt irgendwo dran sind, sage ich jetzt mal. Und dass wir uns gut vernetzt haben mit allen anderen Hilfebereichen, die es so gibt, ob das jetzt Jugendamt ist oder andere Beratungsstellen und wir da einfach auch nochmal oder auch zu Therapeuten vermitteln können oder zu Fachärzten nochmal.
Sie haben auch schon die hyperaktiven Kinder angesprochen. ADHS heißt diese Störung. In den letzten Jahren hat die ja sehr zugenommen. Also angeblich gibt es immer mehr Kinder, die diese Störung mitbringen. Diese Kinder kommen ja auch in die Frühförderung zu Ihnen, Herr Bichler. Sie haben uns da schon erklärt. Worauf führen Sie denn zurück, dass es immer mehr hyperaktive Kinder gibt? Ist da die Reizüberflutung unserer Gesellschaft auch daran beteiligt? Internet, Fernsehen, Computerspiele?
Also ich denke, da muss man unterscheiden zwischen dem echten ADHS, also das heißt der Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität, wenn das H noch dabei ist. Da gibt es auch eine andere Variante noch, die mehr so träumerisch ist. Und dieser Unruhe, ne? Also wenn Kinder zu uns kommen, dann haben die in der Regel ja noch keine Diagnose ADHS, weil die kann man frühestens im Vorschulalter überhaupt stellen und die kann eigentlich auch nur ein Facharzt feststellen. Und aber diese Unruhe, das nicht bei was bleiben, das findet man bei vielen Kindern, das stimmt, ja. Ob das jetzt zugenommen hat im Endeffekt und auf äußere Umstände oder unsere Umwelt zurückzuführen ist, kann teilweise, ich glaube, ursächlich nicht, aber es kann es natürlich verstärken, sagen wir mal, wenn ein Kind dazu eine Veranlagung hat. Aber grundsätzlich gab es diese Kinder immer, ja. Und die werden jetzt heute häufig schnell, wird dieses ADHS auch genannt als Symptom. Ja.
Mhm. Es heißt auch immer wieder, dass psychosomatische Erkrankungen zunehmen. Gilt das auch bei Kindern?
Ja, mit Sicherheit, ja. Also psychosomatisch heißt ja eben Psyche und Körper. Also man kann es ja oft gar nicht so wirklich trennen, was ist jetzt die Psyche, was ist vom Körper her. Es wirkt ja alles zusammen. Der Mensch ist halt nicht nur Psyche oder Somatik, sondern er ist ganz. Und das ist auch unser Ansatz, also dass wir sagen, wir wollen Menschen ganzheitlich sehen, Kinder ganzheitlich sehen und wollen hier nicht nur einen Teilaspekt sehen, wo das Kind jetzt ein Problem hat, eine Störung hat, sondern das Kind hat mit seinen Fähigkeiten und auch mit seinen Problemen auch Möglichkeiten. Und wo sind die Ressourcen, wo sind die Kräfte, die das Kind vielleicht selber entwickeln kann? Eigentlich können wir in der Therapie, in der Förderung immer nur anstoßen, begleiten, aufzeigen und bisschen hinführen. Machen muss das Kind und müssen auch die Eltern und die Familie selber.
Mhm. Nun gehört auch die Frühförderung in Emersberg zur katholischen Jugendfürsorge. Spielt denn der christliche Glaube eine Rolle bei der Arbeit mit den Kindern und auch mit den Eltern? Kann man bei der Förderung oder Heilung auch Elemente aus dem Glauben mit einbringen?
Ja, also unser Träger, unsere Einrichtung ist eine katholische Einrichtung. Wir sind auf jeden Fall dem christlichen Menschenbild und der Nächstenliebe auf jeden Fall verbunden und auf dieser Grundlage arbeiten wir auch. Und das fließt je nach Mitarbeiter, sage ich mal, mehr oder weniger, wie jemand selber halt jetzt auch im Glauben verwurzelt ist, natürlich in die Arbeit ein. Wobei es so ist, dass man es sicher nicht bei Familien und Kindern, die jetzt damit nichts anfangen können, die es ja durchaus gibt, wir sind ja da nicht konfessionell gebunden, dass jemand, zu uns dürfen alle kommen, dass das hier so stark dann in den Vordergrund tritt. Aber wenn eine Familie auch selber, und wir haben da einige, einen starken Glauben hat und im Glauben stark verwurzelt ist, dann wird es auf jeden Fall auch einen Einfluss haben.
Ich sage vielen Dank. In unserer Talksendung für München heißt es heute Helfen und Heilen, die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München. Die Frühförderung braucht, damit sie gelingen kann, natürlich auch ein gesichertes finanzielles Fundament. Wie sich die Frühförderung im Erzbistum München und Freising finanziert und woran es mangelt, darüber sprechen wir gleich. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Martina Kick. Helfen und heilen, die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München. Das ist heute unser Thema. Und zu Gast bei mir im Münchner Studio ist dazu Hans Bichler. Er leitet eine Frühförderstelle im Einrichtungsverbund Stein-Höring der katholischen Jugendfürsorge im Erzbistum München und Freising. Er ist für die Frühförderstelle im Landkreis Ebersberg verantwortlich. Über die Notwendigkeit der Frühförderung haben wir schon ausführlich gesprochen und auch darüber, wie sie den Kindern und auch den Eltern helfen kann. Ein Punkt, der jedoch nicht unerheblich ist, ist der der Finanzierung. Hier brauchen die Frühförderstellen dringend Unterstützung. Und deshalb geht die Kirchenkollekte am kommenden ersten Advent, am Jugendopfersonntag, hier im Erzbistum München und Freising, auch an die Frühförderstellen in der Erzdiözese. Herr Bichler, die drei Frühförderstellen im Einrichtungsverbund Stein-Höring arbeiten seit Jahren nicht kostendeckend und brauchen dringend Hilfe. Warum ist das so?
Ja, gute Frage. Es ist deswegen so, weil, denke ich mal, die Finanzierungsgrundlage auf dieser Behandlungseinheit beruht, die bezahlt wird und hier zum Beispiel eine 100%ige Auslastung zugrunde gelegt wurde. Das heißt, also es müssten eigentlich alle Kinder immer da sein und das ist, braucht man bloß jetzt schauen, Übergangszeit zum Winter, Kinder sind krank und die werden kurzfristig krank. Also da kann ich keinen Ersatz einplanen, wenn am Morgen angerufen wird, das Kind hat Fieber und ist krank. Ja? Und da muss man einfach von einem Minimum von 10% Ausfall rechnen. Also haben wir schon mal 10% Defizit dadurch, rein dadurch nur schon mal. Ne? Mhm. Und es gibt noch andere Faktoren, dass einfach so Arbeit, die jetzt außerhalb der Behandlungseinheit liegt, also die sogenannte Vor-Nachbereitungszeit, dass die sehr knapp bemessen ist und in der Regel nicht ausreicht. und wir einfach da die Tätigkeiten, die hier notwendig sind, oder auch die, es wird die Verwaltung, die Leitung wird nicht refinanziert, das sind alles Kosten, die zusätzlich sozusagen anfallen. Und von daher entsteht doch ein recht beträchtliches Defizit jedes Jahr.
Mhm. Vor 5 Jahren, also im Jahr 2006, gab es neue Rahmenleistungsvereinbarungen, so heißt das, für die Frühförderung. Damals wurde auch protestiert gegen diese Vereinbarungen. Was hat sich denn nun geändert und inwiefern sind Sie im Bereich der Frühförderung davon betroffen?
Verändert hat sich eines zumindest mal, dass ein Kostenträgerwechsel stattgefunden hat, bei der Eingliederungshilfe weg von den lokalen, also von den örtlichen Trägern, sprich Gemeinde, Städte, Landkreise, zu Bezirken hin. Also bei uns ist es dann der Bezirk Oberbayern, der zuständig ist. Damals wurde dieser Rahmenvertrag wurde eben abgeschlossen in dem Glauben, dass man ja da auch sicher noch was verbessern kann. Es gab jetzt eine Verbesserung diesen Sommer in ein paar Punkten, was sicher auch sehr positiv zu werten ist, aber am großen Ganzen, dass die Entgelte eigentlich zu niedrig sind und auch für die Zukunft sicher nicht zu erwarten ist, dass die sich dahingehend steigern, dass es kostendeckend sein wird. Also wir haben jetzt wieder sind in Verhandlungen mit dem Bezirk Oberbayern oder mit den Bezirken überhaupt in Bayern, weil es ist Bayern einheitlich, der Entgeltsatz, und die Kosten sind dann doch zum Teil unterschiedlich. Wir haben auch sehr qualifiziertes Personal, muss ich sagen, und das auch schon lange an der Stelle arbeitet und das halt auch kostet, ja, und da lässt sich an diesen Fixkosten wenig rütteln und von daher ist es auch schwierig, aber insgesamt hat sich wenig verändert, denke ich mal, seit den letzten 5 Jahren.
In Cham, also na, beim Bayerischen Wald, da würde man genauso viel Gelder für die Frühförderung erhalten wie jetzt in München in einem Ballungsgebiet, so ist es, ja. Wo natürlich auch die Mietpreise entsprechend hoch sind, auch die Lebenshaltungskosten hoch sind für das Personal, was ja eigentlich auch berücksichtigt werden müsste. Ist das der Grund, warum das natürlich hier hakt und nicht so gut laufen kann?
Das ist sicher mit ein Grund, ja. Das ist sicher mit ein Grund, dass das das Niveau da so unterschiedlich ist, ja. Genau. Mhm.
Mussten denn nun auch Einbußen in der Qualität gemacht werden? Gibt es weniger Leistungen für die Kinder?
Da muss ich jetzt mal sagen, haben wir uns sehr bemüht, diese Einbußen für die Familien und für die Kinder so gering wie möglich zu halten. Allerdings haben sich die Arbeitsbedingungen für die Therapeuten nicht unbedingt verbessert. Es ist zum Beispiel so, dass wir früher eine Verfügungszeit hatten von 1 Stunde und es ist jetzt 1/4 Stunde. Also da sieht man halt mal so einen Unterschied, ne? Was sich da verändert hat gegenüber früher. Und es ist einfach eine viel engere Taktung da an den Terminen. Und das, sage ich mal, wird sich natürlich inhaltlich, ein Therapeut, der gestresst ist, wird jetzt qualitativ nicht ganz so da sein können, als wie einer, der einfach mehr Zeit zur Verfügung hat letztlich. Mhm. Na, es geht schon, sagen wir mal, äußerlich nicht direkt an der Qualität raus, aber inhaltlich ist sicher schon einiges zu spüren. Ja.
Sie arbeiten in der Frühförderung ja seit Jahren defizitär. Gibt es denn Aussicht auf Besserung der Finanzierungslage in der Zukunft?
Also eigentlich ist mir nichts bekannt. Nein. Wie vorher schon angedeutet, ist es mir nichts bekannt. Also man versucht natürlich immer wieder hier, das machen die Wohlfahrtsverbände und die Kostenträger untereinander, zu verhandeln. Aber man muss auch sehen, dass natürlich generell der Spielraum gering ist. Ja, also hier im sozialen Bereich einfach hier deutlich Verbesserungen zu erhalten bei der allgemeinen Wirtschaftslage. Und von daher habe ich da jetzt keine so großen Erwartungen, muss ich leider sagen.
Was müsste sich denn ändern in Zukunft, damit die Frühförderung auch in finanzieller Hinsicht erfolgreich gelingen kann? Liegt es wirklich nur an den Geldern, an den Sätzen? Musste man ein anderes System wieder einführen?
Also im Prinzip, sage ich jetzt mal, vom Inhaltlichen ist der Rahmenvertrag gut, er schreibt auch eine Qualität fest, wie ich schon gesagt habe, eben eine Frühförderstelle muss bestimmtes Personal in bestimmten Umfang vorhalten, muss also eine Qualität sichern, aber das Ganze ist jetzt eben ein bisschen einseitig, sage ich jetzt mal, von Seiten der Einrichtungsträger zu sehen Und auf der anderen Seite wäre ja eigentlich auch eine Verpflichtung der Kostenträger, da die Kosten, die wirklich entstehen, auch dann abzudecken, meiner Meinung nach. Und das ist zurzeit nicht der Fall.
Herr Bichler, Sie sind seit 26 Jahren in der Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge aktiv. Können Sie uns denn zum Schluss noch ein positives Beispiel Ihrer langjährigen Tätigkeit mit auf den Weg geben? Erinnern Sie sich noch an einen sehr schwierigen Fall, an ein Kind, das zu Ihnen kam und sozusagen geheilt wieder ging?
Geheilt ist jetzt ja ist ein guter Begriff. Es gibt natürlich einfach Dinge, da kann man nicht heilen. Bei einer manifesten Behinderung ist es nicht möglich. Aber mir fällt jetzt schon ein Fall ein oder eine Geschichte von einer Familie, die mich sehr, sehr beeindruckt und hat und die zwar schon lange zurückliegt, aber immer wieder doch mal mir in den Kopf kommt, jetzt auch zu dieser Sendung. Das war eine Bauernfamilie, wo die Mutter nach Geburt verstorben ist, des vierten Kindes. Das Kind war dann also noch ganz klein, war ein Säugling und es gab noch drei weitere Kinder. Das älteste war gerade mal gut fünf, noch nicht sechs. Und diese Familie, der Vater war natürlich jetzt auch überfordert vollkommen mit den vier kleinen Kindern und mit der Landwirtschaft, die er noch zu betreiben hatte. Also das hat uns wirklich sehr beeindruckt und diese Kinder wurden auch mehrere Jahre von uns begleitet und haben es aber auch geschafft, wirklich eine vernünftige Schule zu besuchen und habe jetzt auch nochmal mitbekommen, dass die alle eigentlich einen guten Weg gemacht haben und einen Beruf gelernt haben und also das eigentlich einen sehr positiven Verlauf genommen hat, den man damals im ersten Moment wirklich sich nicht vorstellen konnte.
Ich sag vielen Dank, dass Sie heute hier im Studio waren bei Radio Horeb und uns über die Frühförderung berichtet haben. Helfen und heilen, die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge München, das war heute unser Thema. Und wir haben einen Einblick erhalten in die Förderung von Kindern im Vorschulalter und wie wichtig sie ist. Am kommenden Sonntag, am 1. Advent, ist wieder Jugendopfersonntag und dann geht die Kollekte im Erzbistum München und Freising an die Frühförderung der katholischen Jugendfürsorge und damit an die drei Frühförderstellen des Einrichtungsverbundes Stein-Höring. Zu Gast bei mir im Studio war der Leiter einer dieser Einrichtungen, der Ergotherapeut Hans Bichler. Im Landkreis Ebersberg setzt er sich für die Heilung und Förderung der Kinder im Vorschulalter ein. Herr Bichler, schön, dass Sie heute im Münchner Studio waren und uns einen Einblick in die Frühförderung der KJF gegeben haben. Herzlichen Dank.
Danke ebenfalls.
Ihnen und Ihrer Arbeit wünschen wir hier von Radio Horeb alles Gute und Gottes reichen Segen für alle Ihre Aufgaben. Mögen noch viele Kinder auf Ihrem Weg ins Leben begleitet werden und Ihnen geholfen werden. Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Ja, und wenn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse geweckt wurde und Sie noch mehr über die katholische Jugendfürsorge im Erzbistum München und Freising und die Frühförderung erfahren wollen, dann finden Sie im Internet unter kjf-münchen.de weitere Informationen und auch Kontaktdaten. kjf-münchen.de. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Martina Kick.